Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Und ich stelle es auch immer wieder fest bei den Unternehmern, die bei mir im Programm sind und die mega erfolgreich sind, die haben alle, und da gibt es keine Ausnahmen, sich die Zeit genommen, mindestens 4-5 Stunden die Woche über ihr Unternehmen nachzudenken. Mindestens. Die wertvollste Quelle für einen Unternehmer, um in der Zukunft erfolgreich zu sein, sind Misserfolge. Wenn ich das System nicht beherrsche und da so ein shiny Objekt hinterher renne, dann kann das schon mal passieren, dass ich sogar eine Straftat begehe.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie optimiere ich Steuern und Gewinne? Da sind wir ganz weit außerhalb meiner intellektuellen Komfortzone und Kompetenzzone. Deshalb freue ich mich sehr, heute ganz herzlich Helmut Beck begrüßen zu dürfen. Helmut Beck ist Wirtschaftsprüfer, Unternehmer und Strategieberater mit über 25 Jahren Erfahrung. Nachdem er selbst mehr als 10 Unternehmen aufgebaut und geführt hat, hat er zuletzt seine Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ETL Auditax mit mehreren Standorten veräußert und konzentriert sich nun auf seine Kernmission, mittelständischen Unternehmern dabei zu helfen, ihre Gewinne zu optimieren, ihre Steuerlast zu reduzieren und langfristig stabile Strukturen aufzubauen. Ich spreche heute mit ihm über praktikable Strategien, Strukturentscheidungen, Risiken und Chancen in der Steueroptimierung und wie Unternehmer diese Themen in ihre Gesamtstrategie integrieren können. So, und jetzt freue ich mich, Ihnen hier herzlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Helmut.
Ja, vielen Dank, lieber Dani, dass ich hier Gast sein darf. Freut mich sehr und ich fühle mich wirklich geehrt.
Ja, lieber Helmut, ich freue mich auch und gleichzeitig habe ich sehr Angst, weil das so ein Angstthema bei mir ist, wo ich ganz wenig Kompetenz habe und da auf großem Glatteis bin, auch wenn ich jetzt schon seit 6 Jahren selbstständiger Unternehmer bin. Aber vielleicht lieber zu dir. Wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du Unternehmer geworden bist, der du heute bist?
Ja, also bei mir hat die unternehmerische Karriere schon sehr früh begonnen. Ich glaube so mit 15. Mit 15 habe ich das erste Unternehmen gegründet, damals noch eine Schülerzeitschrift, die dann relativ schnell expandiert ist. Ich glaube, wir waren zum Schluss an 7 Schulen. Ja, und haben da wirklich gut mit verdient, also Führerschein und solche Dinge sind damit finanziert worden. Also es war damals möglich. Dann habe ich noch in dem Computerladen gearbeitet, ich habe als Makler gearbeitet, also unterschiedliche Dinge. Und habe ich meine Zahlenaffinität entdeckt, mit dem Ziel dann doch eines Tages in die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung einzusteigen. Und jetzt sagen mir viele nach, ich wäre so ein bisschen der unternehmerische Wirtschaftsprüfer.
Unternehmerische Wirtschaftsprüfer? Hm?
Ja, ich bin halt nicht derjenige, der so, der nur darauf guckt, dass das alles richtig ist und den steuerlichen Vorgaben entspricht, sondern ich bin halt auch mal derjenige, der dann überlegt, was kann man da für strategische Entscheidungen daraus ableiten und wie kann man das so optimieren, dass man selbstverständlich immer noch seine Steuern zahlt, aber nicht mehr als nötig. So, und so richtig gelernt habe ich das in meiner Zeit bei den großen Prüfungsgesellschaften Ernst & Young und KPMG, wo wir uns oft tagelang Gedanken darüber gemacht haben, wie kann man durch geschickte gesellschaftliche Konstruktionen quasi seine Steuerlast optimieren. So, und diesen Ansatz haben wir versucht, jetzt auch in den Mittelstand zu integrieren und für Mittelständler zugänglich zu machen. Und es ist durchaus möglich, weil viele Gesetze, die Konzerne einfach für sich nutzen, auch für kleine Unternehmer, für mittelständische Unternehmer geeignet sind, hier für sich die Steuerlast entsprechend reduzieren zu können.
Wenn wir jetzt mal, ich sage mal ganz bewusst, so ganz unten anfangen würden, so vom Selbstständigen, wann sollte man eine UG gründen, wann sollte man eine GmbH gründen? Also was sind so die, ich sage mal, Wachstumsschritte? Welche Logiken liegen da zugrunde?
Naja, die Logik ist nicht so sehr abhängig von den Gewinnen, die du erzählst. Oder anders ausgedrückt, sie ist sehr wohl abhängig von den Gewinnen, die du erzählst, aber primär auch, was willst du, ich sag mal, in den nächsten 5 bis 10 Jahren erreichen? Ich sag mal so, wenn du jetzt Unternehmer geworden bist und ich nenne da mal so der typische Lifestyle-Unternehmer, der Unternehmer geworden ist, um seinen Lifestyle zu finanzieren, da ist die Frage, ob sich für den eine GmbH lohnt, weil er das meiste Geld ja sowieso aus seinem Unternehmen entnehmen möchte und dann es ausgeben möchte. Da lohnt es sich nicht. Aber wenn du zum Beispiel ein Unternehmer bist, der sagt, okay, ich möchte gern wachsen, ich möchte gern reinvestieren und ich möchte möglichst viel Liquidität in meinem Unternehmen erhalten, dann macht es sehr wohl Sinn, wenn man hier zum Beispiel darüber nachdenkt, statt einer Personengesellschaft eine Kapitalgesellschaft wie die UG, also die Unternehmergesellschaft oder die GmbH zu nehmen. Der Vorteil bei diesen beiden Gesellschaftsformen ist, dass wir so eine sogenannte Flat Tax haben. Das heißt, da ist der Steuersatz auf 30% beschränkt. Es gibt gewisse Formen, da ist der sogar nur bei 15%. Ja, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Was unterscheidet das jetzt wesentlich von der Personengesellschaft? Bei der Personengesellschaft hängt das Unternehmen und der Unternehmer oder die Privatperson ist eins. So, mhm. Und das heißt, es hängt mit deiner Progression zusammen. Das heißt, wenn du viel verdienst, hast du hohe Progression, verdienst du wenig, hast du eine geringe Progression. Das heißt, wenn du zum Beispiel als Alleinstehender mal über eine Größenordnung von 50.000, 60.000 Euro Gewinn beziehungsweise als Verheiratete über eine Größenordnung von 120.000 Euro bist und sagst, du möchtest jetzt darauf aufbauen, weiter wachsen und in dein Unternehmen investieren, dann würde ich dir ganz klar empfehlen, mach das mit einer GmbH. Warum jetzt nicht mit einer Unternehmergesellschaft? Ist doch auch eine Kapitalgesellschaft. Na, ganz einfach, die Unternehmergesellschaft gilt so für den armen Mann, der hat sich nicht mehr leisten können und hat ein sehr schlechtes Image bei den Banken. Und das darf man nicht vergessen, jede UG muss mit der Zeit in eine GmbH umgewandelt werden. Das heißt, das, was ich am Anfang spare, gebe ich dann hinterher umso mehr aus, um eine Unternehmergesellschaft in eine GmbH zu überführen. Da sind dann meistens noch Mehrkosten von 7.000 bis 8.000 Euro nötig, um das dann zu bewerkstelligen. Deshalb meine Empfehlung von vornherein, erstmal eine GmbH. Und viele sagen, ja, ich muss ja dann 25.000 Euro investieren in das Stammkapital. Man muss die Summe schon aufbringen. Am Anfang reicht es aber aus, erstmal 12.500. Und das Geld steht einem ja sofort wieder zur Verfügung. Das zahlt man ja auf das Konto der Gesellschaft ein und kann dann dieses Geld auch gleich wieder für Ausgaben der Gesellschaft verwenden. Also von daher meine Empfehlung, wenn ich wachsen will und gewisse Summen überschreite, ganz klar eine GmbH gründen.
So, jetzt sage ich ja mal, ich habe ja auch eine GmbH und bin jetzt, habe natürlich auch relativ Rechten und Pflichten. Das heißt, ich muss ja Gewinn- und Verlustrechnung und sowas machen. Das heißt, welche Pflichten kommen denn auf mich zu, wenn ich eine GmbH bin, habe, im Gegensatz zu, wenn ich sie nicht habe?
Naja, wenn du, ich sag mal, einen gewissen Umsatz überschreitest, dann bist du, egal in welcher Gesellschaftsform, verpflichtet, Bücher zu führen. So, mhm. Das kann in der Anfangsphase eine Einnahmeüberschussrechnung sein. Das kann natürlich auch wie bei der GmbH Bilanzierung sein, dass du eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellen musst. Aber ganz ehrlich, also wenn ich bei einer Einnahmeüberschussrechnung einen Abschluss mache, muss ich gewisse Dinge beachten. Vielleicht muss ich ein paar mehr Dinge bei der GmbH beachten, aber der Aufwand ist jetzt nicht wesentlich mehr als bei einer gleich großen Personengesellschaft, die eine Einnahmeüberschussrechnung macht. In Geld ausgedrückt, ja, vielleicht werden mich jetzt einige Kollegen lynchen, das ist Ja, aber ich sag mal, so zwischen 500 und 1000 Euro ist vielleicht die GmbH teurer im Abschluss, weil sie halt nochmal gewisse Bilanzierungserfordernisse hat, die ich in der Einnahmeüberschussrechnung nicht habe. Ja.
Mhm. Du hast ja selber mehrere Unternehmen aufgebaut. Welche unternehmerischen Learnings hast du aus dieser Praxis gezogen und nutzt du heute auch in der Beratung? Weil sehr das Spannende Frage. Ist, ich mache ja gleich mal die Überleitung, weil das ist ja so ein bisschen das Besondere. Du sagst ja, du bist ja kein klassischer Steuerberater und du bist kein Steuercoach. Du bewegst dich ja so ein bisschen in dem Mittelfeld. Vielleicht kannst du auch doch mal da so ein bisschen deine Positionierung erläutern, weil das ist ja, glaube ich, das Spannende, weil ich habe ja zum Beispiel eine Steuerberatung. So, was ist aber der Unterschied zwischen dir und einer Steuerberatung?
Na gut, also ich sag mal so, ich habe ja selber eine normale Steuerkanzlei gehabt mit 5 Standorten und ca. 120 Mitarbeitern und das Thema war da, dass du wirklich für die strukturierte Beratung keine Zeit hattest. Das Problem ist wirklich, du musst in der Steuerberatung heutzutage schauen, dass du möglichst deine ganzen, also die Abschlüsse deiner Mandanten rechtzeitig hinbekommst. Und wenn dann noch so Sondereffekte wie Corona oder Grunderwerbsteuer oder Grundsteuer dazukommen, dann hast du halt das Problem, dass du mit den bestehenden Kapazitäten eine Riesenwut abarbeiten musst, sodass eigentlich für die Beratung keine Zeit mehr da ist. Und das nutzen natürlich jetzt diese Steuercoaches aus, die sagen, hey, guck mal, ich erzähle dir mal, was alles möglich ist. Und die haben da auch einen super Beitrag geleistet. Also ich will das nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Aber wenn es dann ganz konkret wird und man sagt, okay, mein Steuerberater kann es nicht, der Steuercoach erzählt mir zwar, was möglich ist, aber der setzt nicht um, weil er es nicht darf. Genau die Lücke haben wir für uns entdeckt und sagen, okay, wir helfen den Unternehmern dabei, diese Strukturen, um zukünftig Steuern zu optimieren, gemeinsam zu schaffen. Wir begleiten sie durch den Prozess, wir lassen sie da nicht allein, setzen die Verträge mit auf, gehen mit in die Besprechung mit den Notaren und so weiter und so fort und darauf aufbauen dann wirklich die entsprechende Struktur wie ein Maßanzug an die Kunden anzupassen.
Naja, und jetzt ja das Spannende, ich habe ja das Glück und das Privileg, in einer Woche am Wochenende in der Nähe von Aschaffenburg mit dir und Eric Gold zusammen du führst mit Eric Gold durch, der ja auch schon zweimal hier im Podcast war, ein Seminar mit zu begleiten. Und da geht's ja, glaube ich, genau um diese Themen. Das heißt auch so ein bisschen Strategieentwicklung, Entwicklung überhaupt. Was wird da so passieren und was gibst du den Leuten damit auf den Weg und wer ist auch so die Zielgruppe für so ein Seminar?
Naja, die Zielgruppe sind all diejenigen, die unternehmerisch tätig sind. Und was wollen wir erreichen? Ich meine, wir haben festgestellt, dass heutzutage viele gehandicapt sind, weil sie irgendwie den Fokus verloren haben auf das Wesentliche. So, und was wir erreichen möchten, ist, dass wir den Unternehmern helfen, diesen Fokus wieder zu erlangen. Und das werden wir auf zweierlei Methoden. Zum einen, indem wir hingehen und strategische Tools benutzen, mit denen wir uns wieder quasi refokussieren. Das ist aber nicht ausreichend. Und deshalb sind wir hingegangen und haben mit dem Eric Gold jetzt zusammen diesen Workshop vor, wo wir dann wirklich aufbauend auf der mentalen Stärke eines Kickbox-Weltmeisters versuchen, hier Regeln für die Unternehmer zu finden, wie sie diese, ja, im Kampf erprobten, wenn du so willst, Fokussierungsregeln dann auf die Unternehmer zu übertragen. Es ist ja oft so, dass gerade Kampfsportler extrem fokussiert sein müssen, um überhaupt den Kampf gewinnen zu können. Und welche Regeln kann ich dafür in den normalen Unternehmeralltag übernehmen, um für mich wirklich die Projekte voranzuschreiten, insbesondere bis zum Ende dieses Jahres und dann vorausschauend für das Jahr 2026. Also wir möchten den Unternehmern quasi dabei helfen, die fokussierte strategische Ausrichtung für das letzte Quartal und für das Jahr 2026 zu erlangen.
Ja.
So, also, und da ist es so ein Mischmasch aus Strategie und ja, was kann ich von einem Weltmeister in Kickboxen lernen? Wie fokussiert er sich und wie kann ich diese Art der Fokussierung für mich als Unternehmer übernehmen?
Ja, da vielleicht für die Zuhörerin, das ist tatsächlich, was ich sehr spannend finde. Ich habe heute erst wieder selber ein Coaching durchgeführt zum Thema Fokus mit einem Mehrfachgründer, der sich, ich will nicht sagen verheddert hat, aber der einfach Refokussierung braucht, was ist gerade wichtig. Und das erlebe ich selber auch dann bei mir, obwohl ich der Coach dafür war, dass ich sage, okay, wo gebe ich gerade meine Energie hin? Und man ertappt sich manchmal dabei, dass man Sachen macht, die Spaß machen, aber Sachen, die wichtig sind, vielleicht nicht. Also bei mir ganz klassisch so Buchhaltungssachen, Finanzsachen, macht mir keinen Spaß, wäre aber viel relevanter, als das Marketing gerade zu machen, was mir viel mehr Spaß macht. Und wenn man jetzt so guckt, was sind so, ich habe ja vorhin die Eingangsfrage gestellt, du hast ja selber mehrere Unternehmen aufgebaut und welche Learnings hast du aus dieser Praxis gezogen und nutzt du heute in der Beratung? Was sind so deine Learnings, was waren vielleicht auch deine, nicht Fehlgriffe, aber wo du dich refokussieren musstest, wo du mal wieder auf Spur gebracht werden musstest, auch für dich?
Naja, also für mich war immer extrem wichtig, Fokus, Fokus, Fokus und immer dann, wenn ich das auch geschafft habe und was hat mir da sehr geholfen? Ich glaube, Fokus hängt auch viel mit deinen täglichen Routinen zusammen. Das heißt, Dani, wir sind ja beide zusammen morgens immer von 6.30 Uhr bis 7.15 Uhr im Kampfsport unterwegs und hauen uns da die Lederhandschuhe um die Ohren. Aber das führt einfach dazu, dass wir jeden Morgen von 6.30 Uhr bis 7.15 Uhr was für unsere Gesundheit tun. Ja? Und dass wir da gar nicht großartig drüber nachdenken müssen, sondern dass es für uns eine feste Routine geworden ist und wir uns in der Zeit wirklich auf unseren Körper fokussieren und gucken, dass der dann dadurch ja einfach gesünder wird. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit extrem wichtig. Wir werden von extrem vielen Dingen beeinflusst. Wir haben sehr, sehr viele Einflüsse. Und es gibt ja da eine interessante Studie aus der, ich glaube, Harvard hat die erstellt, die besagt, dass die Zunahme der Impressionen, denen wir täglich ausgesetzt sind, exponentiell zunimmt. Wir kriegen vieles davon nicht mit, weil unser Gehirn in der Lage ist, das automatisch wegzufiltern. Aber indirekt übers Unterbewusstsein saugen wir es trotzdem auf. So, und jetzt ist es einfach wichtig, dass wir nicht nur unser Bewusstsein, sondern Unterbewusstsein auch anfangen, durch gewisse Maßnahmen zu steuern. Und wirklich uns auf die Dinge zu konzentrieren, die uns weiterbringen. So, und so Beispiele kenne ich ja alle selbst aus der Beratungspraxis, wo Unternehmer ständig neue Dinge anfangen, aber nicht so richtig erfolgreich zu Ende bringen, weil sie immer wieder das Next Shiny Object hinterher rennen, aber dann nicht zum finalen Erfolg kommen, einfach weil sie verlernt haben, sich auf gewisse Dinge zu fokussieren und die wirklich auch bis zum Ende erfolgreich durchzustehen. So, und was man ja oft sieht, dass Unternehmer eigentlich, die erfolgreich sind, eigentlich für sich gelernt haben, sich zu fokussieren, oft auch aus der Komfortzone zu kommen und die Dinge wirklich bis zum Schluss durchzuentwickeln.
Ja, das finde ich gerade nochmal so spannend, weil unser heutiges Gruppenbild hat Eric ja auch geschrieben, Consistency and Discipline. Das heißt Konsistenz und Disziplin. ich habe die Diskussion mit einigen Unternehmern schon gehabt, dass diese Durchhaltewillen, das Durchhaltevermögen, das halt schon ein sehr relevanter Erfolgsfaktor ist, dass man einfach sagt, okay, wir als ADS-Swiping-Generation, die nur noch so ein 10-Sekunden-Reel durchhält und dann schon die Aufmerksamkeitsspanne ablässt, wenn wir halt immer nach dem nächsten höheren, besseren Gewinn streben, verlieren wir halt, das ist das Eigentliche, woran wir gearbeitet haben, den Wert. Und das, was du vorher gesagt hast, die Zunahme der Impressionen, das finde ich so stark, weil das Teil des Buches ist, was ich ja gerade rausgebracht habe, New Work und Resilienz, wo Dr. David Bausch einmal über diesen digitalen Stress geschrieben hat. Das heißt, diese maximale Anzahl an Ablenkungen, die wir durch die diversesten Endgeräte haben, und gleichzeitig Vera Starker, die dann über fokussierte Arbeit geschrieben hat. Das heißt, dass man sich wirklich mal wieder Zeit und Raum schafft, um fokussiert seine eigene Arbeit zu machen und nicht von einem Meeting zum anderen hetzt und springt.
Ja, und das ist ja gerade in der heutigen Zeit durch die Kommunikationsmittel, die uns zur Verfügung stehen, hat es ja nochmal deutlich zugenommen. Ja? Früher aber hast du vielleicht an 2 Besprechungen am Tag teilgenommen, wenn es hochkam 3. Ja? Heute hat man ja das Gefühl, dass stündlich Besprechungen stattfinden und die Teilnehmer wechseln und dass dadurch auch, ich sag mal, man selber nicht mehr dazu kommt, über Dinge wirklich fokussiert nachzudenken, für sich mal die Adlerperspektive einzunehmen und zu überlegen, wo stehe ich gerade, wo will ich eigentlich hin und was sind jetzt die geeignetsten Maßnahmen, dieses Ziel möglichst schnell zu erreichen. Keiner nimmt sich dann wirklich mal die Zeit, darüber nachzudenken. Und der erste Schritt, den wir zum Beispiel bei uns, obwohl wir ja wirklich primär an den Steuern arbeiten, aber den ersten Tipp, den ich den meisten Mandanten gebe, wenn sie mit uns neu anfangen zu arbeiten, dass ich sage, bitte nehmt euch in der Woche mindestens 2 Stunden Zeit, mal wirklich über euer Unternehmen nachzudenken. Weil wenn jemand nicht über sein Unternehmen nachdenkt, weiß er gar nicht, wo er hin mit seinem Unternehmen steuern will. Und wenn er nicht weiß, wo er mit seinem Unternehmen hinsteuern will, frage ich dich, wie soll ich ihm dann da eine adäquate Steuerstrategie verpassen, wenn ich nicht weiß, welches Ziel ich unterstützen soll?
Ja, und das finde ich ganz spannend. Ich will jetzt nicht zu viel leaken, aber für die gemeinsame Podcast-Terminfindung heute hast du mir ja kurz deinen Screenshot von deinem Terminplan geschickt und da steht ja von 5 bis 10 Uhr Sport und Zeit zum Nachdenken drin. Und tatsächlich finde ich das mega cool, weil dieses Timeboxing, ich weiß nicht, was du da machst, ob du auch Massage gehst oder kenne ich auch von anderen, aber dieses wirklich mal nicht sich getreiben lassen von Meetings, sondern mal Zeit für sich selbst und für sein unternehmerisches Tun, das erlebe ich selten. Wie hast du das für dich in der Praxis oder hast du es erfolgreich implementiert? Funktioniert das Timeboxing für dich?
Ja, ich muss dich korrigieren. Es ist von 4 bis 10.
okay, jetzt glaube ich es aber noch weniger. ist es denn dann wahr?
Ja, es ist wirklich so. Also ich bin um 4 Uhr hellwach und dann habe ich für mich 2 Stunden. Und diese 2 Stunden sind mir heilig, weil das sind meine 2 Stunden. Und da denke ich über das Unternehmen nach, ich denke über Mandanten nach, ich denke aber auch darüber nach, welche weiteren Programme, Entwicklungen wir vorantreiben sollen. Und diese 2 Stunden, wo niemand mich stört, wo ich wirklich auch mal Gedanken fortentwickeln kann, und ich bin nun mal ein Morgenmensch, ja, finde ich für mich... Ja, wie soll ich sagen? Es ist sehr wohltuend und was dann wirklich der Höhepunkt ist, so um 6 Uhr merke ich dann so, da kommt so die erste Schwächephase. Ja, dann schwinge ich mich ins Auto, fahre zu uns in die Kampfkunstschule und stelle mich dann auf die Matte, um dann mit dir und anderen uns dann ein bisschen auszutoben. Ja, und dann bin ich, wenn ich dann morgens ins Büro komme, bin ich wirklich frisch, weil ich habe Dinge durchdenken können, ich habe Dinge so weit entwickeln können, dass ich das dann an Mitarbeiter weiter delegieren kann. Und ja, es ist einfach meine Art der Routinen, die mich, und das mache ich schon sehr, sehr lange, wirklich auch geholfen haben, hier erfolgreich im Unternehmer, in der Unternehmerwelt tätig zu sein. Und ich stelle es auch immer wieder fest, bei den Unternehmern, die bei mir im Programm sind und die mega erfolgreich sind, die haben alle, und da gibt es keine Ausnahmen, sich die Zeit genommen, mindestens 4-5 Stunden die Woche über ihr Unternehmen nachzudenken. Mindestens.
Ja, finde ich total inspirierend. Ich hätte das vor 2 Jahren noch oder so, also ungefähr ein bisschen anders argumentiert. Aber ich habe ja auch einen Beitrag von Julia Jankowski bei mir im Buch Ein guter Morgen für ein gutes Morgen. Und da hat sie über 250 Folgen immer die Frage nach Morgenritualen auch gestellt und bezieht sich auch auf Hans Rusinek mit den unterschiedlichen Chronotypen, die es gibt. Und ich ziehe mich auch eher zu denen, die eher nicht lange, aber ja so bis um 7 oder 8 schon schlafen würden und dann abends arbeiten. Und hätte jetzt gedacht, naja, dieses 6:30 Training ist für mich eigentlich nicht das Richtige. Fühlt sich auch noch nicht immer richtig an, immer. Aber tatsächlich habe ich diese 4 Uhr, um 4 Uhr werde ich auch wach. Weiß nicht, warum das so ist. Und dann liege ich wach, bis dann um 5:30 Uhr mein Wecker klingelt. Und in dem Zeitraum sortiert sich ganz viel im Kopf. Das heißt, ich liege da einfach noch da, aber es fängt sich an zu sortieren. Dann fahre ich mit Fahrrad zum Training. Früher habe ich immer noch Podcasts gehört und da habe ich gelernt, digitaler Stress. Nee, ich brauche jetzt keinen Podcast, sondern ich genieße die Natur und das Gehirn arbeitet die ganze Zeit und sortiert. Und so wie ich es gesagt habe, dann hat man mal fokussiertes Training, denn beim Kampfsport kann man nicht viel denken über andere Sachen. Dann hat man nämlich einen Sitzen und zwar einen Schlag. Das heißt, man muss dann fokussiert bei der Sache beim Training sein. Und danach um 7:30 Uhr, 8 Uhr sitzt man im Büro, sortiert, aufgeräumt, ein bisschen erschöpft auch und dann kann der Tag losgehen. Und ich merke tatsächlich, ich hätte das vor einem Jahr anders bewertet, aber das macht was mit einem, weil man schon zufrieden und ein bisschen erfolgreich gefühlt im Sessel sitzt und dann in den Tag startet. Und ich glaube, ich kenne das von früher noch aus Bundeswehrzeiten, das verbindet ja auch, uns auch nochmal, war ich immer der Erste im Büro, weil das die einzige Zeit war, wo noch keine Menschen da waren, wo man alles vorbereiten könnte, bevor man zum Antreten geht. Das heißt, bevor ich die Soldaten sehe, die Teileinheitsführer, konnte ich mich sortieren und aufbereiten. Ich brauchte immer eine halbe Stunde vorher. Und das ist aber die ruhige Zeit, so wie die Spieße dann abends immer länger saßen und nach dem Dienstschluss und die ganzen Unterschriften und Zettel gemacht haben. Und ich glaube, das ist eine Maßnahme, die Menschen helfen kann, auch wieder ihre fokussierte Arbeitszeit als Unternehmer zu finden, um als Unternehmer am Unternehmen zu arbeiten.
Ja, und das ist ja etwas, was ja immer schwieriger wird. Wir Unternehmer werden ja, wie gesagt, von vielen Impressionen beeinflusst. Und das führt dann einfach dazu, dass wir immer mehr uns ins Unternehmen begeben, operativ tätig werden und dann so unsere eigenen Hamsterräder, teilweise goldene Hamsterräder bauen. So. Und dann ist es natürlich verdammt schwer, aus diesem Hamsterrad wieder rauszukommen. Und deshalb empfehle ich dann immer, wirklich 2 Stunden mal in der Woche wirklich so zu blocken, dass man dann nicht im Betrieb ist, dass man gegebenenfalls rausgeht und irgendwo sich einen Kaffee setzt, ein Notizbuch nimmt und dann einfach mal über sein Unternehmen nachdenkt. Wo stehen wir gerade? Was sind gerade erfolgreiche Projekte und wo sind gerade Herausforderungen und welche Projekte möchte man jetzt in den nächsten 3 Monaten umsetzen? Allein wenn man diese 3-4 Fragen mal für sich nur so runterschreibt, tut man schon unheimlich viel Ordnung bei sich in den Gedankengängen schaffen und dann muss man einfach nur noch hingehen und überlegen, wie man die neuen Ideen so verwirklicht, dass möglichst wenig von einem selber abhängt. Also die nächste Frage, die man sich dann immer als Unternehmer stellen muss, damit man nicht ständig und selbst, sondern wirklich mal Unternehmer wird, welche Aufgaben kann ich delegieren, sei es an Mitarbeiter oder aber auch an Lieferanten?
Was würdest du sagen, sind die häufigsten Fehler von Unternehmern, die ihren unternehmerischen Erfolg negativ beeinflussen?
Also, ich sag mal so, der schwerwiegendste Fehler, den ein Unternehmer machen kann, ist, dass er nicht lernt zu reflektieren. Also, ich sag ja immer, die wertvollste Quelle für einen Unternehmer, um in der Zukunft erfolgreich zu sein, sind Misserfolge. Je größer der Misserfolg, umso größer der Fundus an Dingen, die du für die Zukunft lernen kannst. So. Das nützt dir aber alles nichts, wenn du nicht reflektieren kannst. Oder die Schuld bei anderen suchst. So, das heißt, die erste Aufgabe, die jeder Unternehmer für sich realisieren muss, ist, nicht die Schuld bei anderen zu suchen, nicht bei Mitarbeitern, nicht bei sonst wen, sondern nur bei sich und daraus folgend dann wirklich aus den Fehlern zu lernen. So, das ist so der allererste Schritt. So, und dann geht es wirklich darum zu lernen, dass man als Unternehmer eigentlich Designer ist. Und zwar Designer für die Prozesse und Systeme im Unternehmen. Viele wollen gleich Investoren sein und sagen, okay, ich investiere und Prozesse und Systeme müssen halt die Mitarbeiter machen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert beim besten Willen nicht. Um dir ein Beispiel zu nehmen, ich hatte jetzt gerade einen erfahrenen Unternehmer und der erzählte mir, ja, seinen IT-Lern gesagt, die müssen jetzt KI aufbauen und das funktioniert bei denen nicht und die verschieben ständig die Termine und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, lieber Unternehmer, was du da machst, ist fatal. Du selber musst dich an die Spitze dieser Bewegung setzen. Du selber musst für dich erarbeiten, inwiefern die KI in deinen Prozessen und Systemen erfolgreich integriert werden kann und wo nicht. Das kannst du nicht Mitarbeitern delegieren.
Also da werfe ich direkt mal ein, weil ich das mal aus dem Learning mitgenommen habe mit der Geschäftsführerin Deborah Karsch von der Persolog GmbH. Und die hat das gesagt tatsächlich als Geschäftsführerin, die hat die Transformation des Unternehmens mit einem IT-Projekt den Mitarbeitern überlassen. Sie hat gesagt, das war ihr größter Fehler, weil das Projekt ist nicht vorangekommen, sie hatte kein Prozess-Know-how, es wurde nicht angetrieben, es ist versackt, wurde immer teurer. Und erst als sie sich da richtig selber reingekniet hat, und ich sage mal so, IT ist ja nicht immer schön. Also mein Wirtschaftsinformatik-Professor hier in Würzburg, Professor Dr. Thome, hat mal gesagt, Software ist die eigentliche Hardware. Im Sinne von, das ist der harte Teil. Und wenn du halt so eine Umstellung machst, das einführst, da steht halt die Komplexität tatsächlich dahinter mit dem ganzen Rattenschwanz, der dahinter steckt. Und wenn man das sagt, ach, das macht mein IT-Leiter, ist man halt zu kurz gesprungen.
Man kann ja das Glück haben und einen unternehmerisch eingestellten IT-Leiter haben, der dann wirklich die Firma fortentwickelt. Den würde ich dann auch gleich halten, weil der Typus ist wirklich selten. Ja, aber es geht ja darum, dass bei wesentlichen Prozessen muss ich als Unternehmer mit in dem entscheidenden Gremium sitzen, was die Dinge vorantreibt. Sonst läuft das Ganze schief. Ist leider so. Wir haben nun mal eine andere Perspektive als Unternehmer als als Mitarbeiter. So, man kann das Glück haben, unternehmerisch eingestellte Mitarbeiter zu haben, aber erwiesenermaßen ist der Anteil an Unternehmern an der Gesamtbevölkerung gerade mal bei zwischen 2-5%. So, dann frage ich dich dann, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein ITler dann auch unternehmerisch eingestellt ist? Zwischen 2-5%.
Ja, und jetzt möchte ich entschuldigend für die Mitarbeitenden sagen, weil ich habe auch mal eine negative Erfahrung gemacht, ein Geschäftsführer, der gesagt hat, naja, jeder Mitarbeiter muss unternehmerisch denken. Ja, aber er profitiert natürlich nicht unternehmerisch davon, unternehmerisch zu denken, es sei denn, die Anreizsysteme sind so gestaltet. Das heißt, das wäre so mein Appell an die Geschäftsführenden, wenn sie dieses unternehmerische Denken einführen, müssen sie auch unternehmerische Belohnungssysteme einführen, weil das Anreizsystem sonst nicht funktioniert. Wenn ich sage, denk unternehmerisch, damit ich 1 Million mehr verdiene, aber du kriegst dein gleiches Gehalt, wird es nicht greifen. Und das ist das systemische Anspruchsdenken, was ich so ein bisschen an die Unternehmer stelle. Warum? Also was ist das Anreizsystem, was ist das Zielsystem, das zu hinterfragen, damit Unternehmen oder Mitarbeitende auch so denken?
Du hast mich ja eben gefragt, was so mein größter Fehler war als Unternehmer. Und ich glaube, mein größter Fehler war, dass ich den Mitarbeitern mehr Verantwortung übertragen habe, die sie eigentlich gar nicht wahrnehmen konnten, weil ich ihnen dafür nicht die richtigen Prozesse und Systeme an die Hand gegeben habe. Und ich meine, wir beide waren ja bei der Bundeswehr, sind ja beide Offiziere. Und du kannst dich vielleicht noch an die Dienstvorschrift 0815 erinnern, ja, wo ja drin steht, ab einer Wassertiefe von, ich meine, 60 Zentimeter wäre es, fängt der Soldat automatisch an zu...
Entschuldigung, du meinst die ZDV 3-11, Gefechtsdienst aller Truppen.
Ja, aber in der 0815 stand sie das auch drin, oder? Gibt es die nicht mehr? Also zu meiner Zeit gab es die noch.
Die 0815 war eine DIN für ein MG, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg und danach nach der Standardisierung.
0815 war die allgemeine Dienstvorschrift.
Okay, ich freue mich auf die Kommentare unten in dem Podcast für alle, die es besser wissen. So,
also okay. Ich bin seit 40 Jahren aus dem Laden raus, so ungefähr, ja. Aber ich meine, und das ist mir insbesondere jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr bewusst geworden. Wenn du gute Mitarbeiter hast, musst du denen auch gute Prozesse und Systeme geben, an denen sich die Mitarbeiter orientieren können. So, und das ist etwas, was wir Unternehmer oft vernachlässigen, weil wir einfach versuchen, mit Zielen zu führen, weil wir sagen, ja, ich will den Mitarbeiter in seiner Befähigung nicht einschränken. Und genau das Umgekehrte ist der Fall. Ich befähige den Mitarbeiter nicht, weil ich ihn nicht richtig ausgebildet habe, weil ich ihm nicht gezeigt habe, unter welchen Leitplanken er sich eigentlich bewegen kann. Ich meine, wenn wir über Steuersparen reden, dann reden wir mit den Unternehmern darüber, welche Leitplanken der deutsche Staat aufgestellt hat, in denen ich mich als Unternehmer bewegen kann und mit denen ich dann Steuerersparnis generieren kann, weil ich die Vorschriften kenne und ausnutze. Genauso ist es in der Führung von Mitarbeitern. Ich muss gewisse Prozesse und Systeme zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn du mich heute fragst, was zeichnet wirklich erfolgreiche Unternehmer aus, dann ist es die Tatsache, dass sie in der Lage waren, entweder selber Prozesse und Systeme aufzubauen oder das Glück hatten, erfolgreiche Mitarbeiter zu finden, die für sie die Prozesse und Systeme aufgebaut haben.
Ja.
Aber wenn man sich mal Jeff Bezos anschaut oder Elon Musk, das sind alles Prozessfreaks, wie sie im Buch stehen.
Ich bin komplett bei dir. Es gibt so eine Formel, nach der ich Teams entwickle, die GPRI oder GRIP-Formel, einfach ein Akronym, das heißt Goals, Roles, Internal Relations und Processes. Das heißt, wie klar sind die Ziele definiert? Jedem, also marschieren wir alle in die gleiche Richtung oder marschieren wir in die unterschiedliche Richtung? Das muss klar sein. Es gibt manchmal systemimmanente Zielkonflikte, wie bei Pharma mit Quality und Vertrieb. Die einen wollen maximale Sicherheit, die anderen wollen maximal schnellen Absatz. Dann ist die Frage, wie sind die Rollen definiert? Gibt es da zu viele Überschneidungen? Gibt es einen zu großen Gap? Wie sind die Konflikte? Wie sind die Beziehungen im Unternehmen? Und dann einfach, und das habe ich oft in Unternehmen erlebt, dass die Prozesse so geschneidert sind, dass sie automatisch zu Ineffizienzen führen. Und das ist halt wirklich ein Problem. Und du hast vorhin gesagt, erfolgreiche Unternehmer beherrschen das. Und ich hatte dir auch so einen Link geschickt zu School of Hard Knocks oder so heißt das, wo jemand immer Leute interviewt. Und der hat so einen Milliardär interviewt, hat gefragt, was ist dein Geheimnis? Sagt er, ich kann jedes Unternehmen aufkaufen und ich mache es jetzt zum Erfolgsunternehmen, einfach weil ich die Systeme und Prozesse kenne, die zum Erfolg führen. Das heißt, wenn du das Prozesswissen hast über Strukturen, über Systeme und Prozesse und die Marktlogiken verstehst, dann kann es halt echt gut gelingen, dass du das in die Umsetzung kriegst. Und du warst ja auch bei der Buch-Release-Party bei New Work und Resilienz, da war auch Kai-Marian Pukal, der hat in meinem Buch einen Artikel geschrieben über Struktur schafft Resilienz, weil der Blaulichtorganisationen angeschaut hat. Das heißt, Rotes Kreuz, Polizei, Bundeswehr etc. Und die haben genau das gemacht, was du gesagt hast. Man muss den Mitarbeitern die Rahmen geben, in denen sie sich frei bewegen können. Aber die müssen linke und rechte Grenze genau kennen, in denen sie sich frei bewegen dürfen. Und das sind, glaube ich, und da kommen wir dann wieder hin, sowas wie Steuergesetze. Das heißt, wir haben ein Spielfeld, da können wir uns relativ frei bewegen, solange wir uns an die Regeln und Grenzen halten.
Ja, und das Thema, was ich halt in meiner Beratung sehr oft finde, ist, dass Unternehmer gerade jetzt in krisenhaften Zeiten nach dem Lucky Punch suchen, also nach dem Befreiungsschlag, mit dem sie sich dann aus der Misere befreien. Und das ist dann oft der Wunsch, das durch eine sofortige Steuersparmöglichkeit zu erlangen. Und das funktioniert nicht. Ich kann Steuern optimieren. Da gibt es viele Möglichkeiten, gerade im deutschen Steuerrecht. Aber das funktioniert nur, wenn ich in der Lage bin, die entsprechenden Prozesse und Systeme bei mir im Unternehmen zu installieren. Weil sonst passieren Dinge, wo man sich dann fragt, muss das wirklich sein? Ich hatte jetzt neulich einen Unternehmer, der hat irgendwo gehört, dass die Genossenschaft wirklich das Steuersparmodell schlechthin ist. So. Und von der Idee war der so überzeugt, dass ich ihn davon nicht abbringen konnte, auch nicht, nachdem ich ihm mindestens zweimal erzählt habe, dass das Ganze ja jetzt vom BFH war, also Bundesfinanzhof, und der entschieden hat, dass das, wenn man das als sogenannte Familiengenossenschaften im Gesetzestext nicht gibt, aber der durch Influencer kreiert worden ist, wenn ich sogenannte Familiengenossenschaft gründe, dass Steuerhinterziehung ist. Und ich das eigentlich dem Finanzamt melden muss. So, wenn ich das System nicht beherrsche und da so ein shiny Objekt hinterherrenne, dann kann das schon mal passieren, dass ich sogar eine Straftat begehe. Das heißt, ich muss schon mich auch mit gewissen Dingen auseinandersetzen.
Und tatsächlich ist es eine Frage, die ich hier vorbereitet hatte. Viele Unternehmer denken ja, Steueroptimierung heißt Steuern drücken. Wie differenzierst du das? Also wo ist Gestaltung erlaubt und sinnvoll und wo endet sie?
Also ich sage mal so, das deutsche Steuerrecht ermöglicht dir, dass du wirklich keine Steuern zahlen musst. Okay? Also du kannst das System so optimieren und ausnutzen, dass du nicht nur ein Jahr, sondern mehrere Jahre keine Steuern zahlst. Die Frage stellt sich natürlich, macht das betriebswirtschaftlich Sinn? Natürlich nicht. Ja? Weil ein Unternehmen, was keine Steuern zahlt, macht auch keine Gewinne. So, das heißt, Gewinn ist Energie und die wird nach deutschem Recht besteuert. Jetzt kann ich mich nur noch darum kümmern, dass ich sage, okay, wie schaffe ich es, dass diese Unternehmerenergie, meist ausgedrückt in Cash oder Liquidität, möglichst gering an das Finanzamt abfließt. So, und das heißt, diese Denke muss ich erstmal lernen und verinnerlichen. Und wenn ich das mal verinnerlicht habe, dann merke ich ganz schnell, dass so richtig wohlhabende Millionäre, Milliardäre auch diese Denke haben. Weil die leben davon, nicht unbedingt das Geld an das Finanzamt abzuführen, sondern es erstmal im Unternehmen zu behalten, um es dann im Unternehmen entsprechend zu investieren und dadurch erstmal mehr Vermögen zu schaffen, bevor ich es dann konsumiere. So, und das wird auch vom Staat so unterstützt. Ja, und wenn ich das System dementsprechend kenne und mir das Wissen angeeignet habe, dann kann ich das natürlich auch extrem gut nutzen. Und wenn du dir mal Familien wie die Familie Quandt oder die Susanne Klatten und der Stefan Quandt oder der Dieter Schwarz von Lidl und Kaufhalle, die ja wirklich extrem wohlhabend sind, dann stellst du fest, dass die genau mit diesen Steuerkonstruktionen versuchen und es auch schaffen, die Steuerabfuhr möglichst gering zu halten, um das Geld im Unternehmen zu behalten und es dort auch wieder investieren zu können. So, und das ist natürlich von der steuerlichen Seite ein Fehler, der sehr oft von Unternehmern gemacht wird, die am Anfang sagen, naja, so viel verdiene ich ja nicht, deshalb muss ich mich ja jetzt nicht um die Steuern kümmern. Und wenn sie dann wirklich viel verdienen, dann plötzlich merken, dass das auch mal ein Bumerang sein kann, weil plötzlich die Steuer dann erbarmungslos zuschlägt. Ne? Ja, dann macht es schon einen Unterschied, ob ich eine Steuerquote von 47% oder 50% habe oder nur eine Steuerquote von 30% oder 15%, was durchaus in Deutschland möglich ist.
Genau, ich glaube, dann sind wir ja zum Beispiel bei sowas wie Holdingstrukturen, richtig?
Ja, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel ein risikobehaftetes Geschäft hast, du hast dann eine GmbH, die ordentliche Gewinne erwirtschaftet und weißt, es kann auch mal eine Haftung eintreten und sie kann schon mal ein ganzes Geschäft dahin raffen, wie es zum Beispiel bei Bauunternehmen der Fall ist, dann baue ich oben drüber eine Holding und führe aus der operativen GmbH die Liquidität in die Holding ab. Der Staat unterstützt das durch das sogenannte Schachtelprivileg, Und das bedeutet, dass ich von einer Gesellschaft in die andere Gesellschaft ausschütten kann und nur eine Ausschüttungsbelastung von 1,5% habe.
Ab wann macht sowas Sinn?
Also in der Regel, sobald du einen Gewinn zwischen 150 und 200.000 Euro im Jahr erwirtschaftest, kann die Holding schon sehr viel Sinn machen. Teilweise bei geringeren Beträgen, teilweise bei höheren Beträgen. Das muss man sich dann mal genau anschauen. Ja, aber so, das ist so die Größenordnung, wo man sagt, da macht die Holding dann schon Sinn.
Okay, das ist krass, weil ich hätte jetzt schon gedacht, dass man da erst bei siebenstellig anfängt.
Na, Ali, seh's mal so, du kannst eine Holding in Form einer GmbH, der Begriff Holding ist immer so hochtrabend, aber das ist nichts anderes wie eine publique GmbH, um es mal so auszudrücken. Und diese GmbH kannst du so gestalten, dass du sagst, mit dieser GmbH bin ich nur vermögensverwaltend tätig. Das heißt, keine gewerbliche Tätigkeit, nur Vermögensverwaltung. Dann gesteht der Staat dir zu, dass du für diese Einheit keine Gewerbesteuer zahlen musst. Das heißt, du hast dann eine Steuerbelastung von nur 15%. So, wenn du jetzt deine Gewinne aus der unteren operativen Einheit in deine Holding ausschüttest und die dort zum Beispiel in Aktien oder ETS oder sonst was investierst, gebrauchst, dann schaffst du da mehr Vermögen für dich, was ganz schnell gewisse Größenordnung überschreitet. Also ich habe jetzt einen Unternehmer, den ich jetzt schon 11 Jahre begleite, der hat vor knapp 10 Jahren hat er eine Holding bei sich eingerichtet und hat dann jedes Jahr im Durchschnitt zwischen 40 und 60.000 Euro, rund 50.000 immer in die Holding abgeführt und dort das Geld auch gleich wieder reinvestiert in ETFs und Aktien. So, der hat es dann geschafft, eine durchschnittliche Verzinsung bei diesen Anlagen zu erzielen von 7%. Ja, und nach 10 Jahren ist daraus ein Betrag von 1 Million Euro entstanden. Zusätzliches Vermögen, das einfach dadurch entstanden ist, dass er weniger Geld an das Finanzamt abgeführt hat und das gleich wieder reinvestiert hat. So, ziehen wir mal die Steuer ab, ja, verbleiben immer noch im schlimmsten Fall 750.000 Euro, das kann man dann auch nochmal gestalten. Wir haben es bei ihm gestaltet, es kam bei ihm im Endeffekt 900.000 Euro an. Das heißt, auch hier hatte er dann eine Gesamtsteuerquote von 10% gerade mal. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das ganze Ding hier gestalten kann. Das setzt aber einfach voraus, dass man auch dann das gewisse Wissen hat und sich auch mit diesem System auseinandersetzt, um dann im entsprechenden Fall genau zu wissen, wie man was dann handhabt. Und wenn man das mal in den Stundenlohn dann umrechnet, ich glaube, den Stundensatz, den du dabei realisierst, realisierst du in vielen Unternehmen nicht im operativen Bereich. Also von daher lohnt es sich schon sehr wohl, mit dieser Materie auseinanderzusetzen.
Ja, absolut. Also dann sind wir einfach beim Produktionsfaktor nicht Arbeit, sondern Produktionsfaktor Kapital. Und das erwirtschaftet dann quasi mehr als der Produktionsfaktor Arbeit, mal rein volkswirtschaftlich oder BWLerisch gesprochen.
Natürlich, aber bei vielen erfolgreichen Konzernen ist das der Fall. Ja? Schau auf Siemens, schau auf Mercedes-Benz, was da die Finanzeinheiten, oder bei VW, was da die Finanzeinheiten wirklich Gewinn am Gesamtkonzernergebnis beitragen. Also es ist schon nicht von untergeordneter Bedeutung.
Was würdest du sagen, welche Kennzahlen oder Indikatoren sollten Unternehmer im Blick haben, um frühzeitig zu erkennen, dass ihre Struktur ineffizient ist?
Nun, da gibt's verschiedene Kennzahlen, aber ich glaube, die drei wichtigsten, die man immer wieder im Auge behalten sollte, ist: Welchen Umsatzwachstum erziele ich? Weil wenn ich nicht wachse im Umsatz, dann spricht vieles dafür, dass ich auf dem Markt falsch aufgestellt bin. Ja, dann die nächste Kennzahl, die extrem wichtig ist, die jeder kennt, ist die Rendite. Also welchen Gewinn im Verhältnis zum Umsatz erziele ich? Das im Vergleich zum Beispiel zum Branchendurchschnitt oder so drückt schon deutlich aus, ob ich hier gut aufgestellt bin oder nicht. Und die dritte Kennzahl ist dann, dass man wirklich hingeht und überlegt, wie drücke ich bei mir im Betrieb die Effizienz aus? Also Rendite ist eine Möglichkeit, aber Effizienz in dem Sinne, dass ich sage, okay, was ist jetzt bei mir der Engpassfaktor? Also wir sind beide im Dienstleistungsbereich tätig, da ist die Stunde des Mitarbeiters, die ich bezahle, der Engpassfaktor, und dann stellt sich die Frage, wie schaffe ich es, diese Stunde möglichst effizient so einzusetzen, dass ich maximalen Ertrag erziele?
Ja,
so,
ja,
das sind eigentlich die drei wesentlichen Kennzahlen, die man eigentlich braucht. Neben Dingen wie Liquidität, Cashflow und so weiter und so fort. Oder die Eigenkapitalquote, die natürlich gerade bei Finanzierung dann auch eine gewisse Rolle spielt.
Was würdest du sagen, welche Rolle spielen inzwischen Digitalisierung, Automatisierung und Tools auch in deinen Beratungen bei Steuer- und Strukturoptimierung?
Also sie spielen eine wesentliche Rolle. Ich könnte mir meine Arbeit heute gar nicht mehr vorstellen ohne diese Tools. Ja, insbesondere die Kombination von steuerlichen Datenbanken mit KI. Da muss ich sagen, das ist schon ein Gamechanger bei uns in der Branche. Aber ich glaube, gerade in der Steuerberatung stehen wir noch vor dem richtigen Umbruch, den ich so in den nächsten halben bis Jahr vermute. Und zwar insbesondere dann, wenn durch die Digitalisierung, die KI, die Buchhaltung und der Jahresabschlussprozess mehr oder weniger vollautomatisiert wird. So. Die Systeme sind dazu schon in der Lage, die werden auch dafür jetzt gerade trainiert. Frage ist, wann kommen sie nach Deutschland? Aber das wird über kurz oder lang auch dann passieren. Und ja, dann werden wir schon eine Disruption in der Steuerberaterbranche sehen. Und ich glaube, dass das in den nächsten 2 Jahren der Fall sein wird.
Ja, also ich als quasi selbstständiger Kleinstunternehmer erlebe das ja, der seine Buchhaltung und so mit einer Steuerberatung zusammen macht, aber viel mit LexOffice macht, und da sieht man quasi irgendwann diese kleinen Sternchen, die plötzlich bei allen möglichen Software-Endanwendungen auftauchen, nämlich mit KI, die quasi alles automatisch zuordnen, Vorschläge machen etc. Also da sieht man schnell als kleinster Nutzer schon am Endgerät, wie viel dann ermöglicht wird. Die Frage ist für mich halt irgendwann die rechtliche Geschichte, wie sieht's aus mit Haftung, da man ja als GEF wahrscheinlich dann trotzdem einfach immer noch haftet und das nicht der KI zuschieben kann, oder was denkst du?
Naja, also ich sag mal so, die Haftung hast du ja heute schon. Ja? Viele begeben sich in diesen Glaubenssatz, naja, wenn es vom Steuerberater kommt, wird es schon richtig sein. Glaub mir, also ich, derjenige, der mit 120 Mitarbeitern umgehen musste, weiß genau, dass die Fehlerquoten von Mitarbeitern deutlich höher liegen als die Fehlerquoten einer KI. Und du kannst ja heute schon mit Copilot eigentlich eine Buchhaltung nachahmen, indem du einfach deine Belege mal entsprechend erfasst und dann Copilot einfach sagst, sortiere die entsprechenden deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung zu, und dann schafft das Copilot, ja, und kontiert dir die Dinger schon vor. Also es funktioniert ja schon alles. Ja. Wir wiegen uns oft in der falschen Sicherheit, wenn wir sagen, ja, das kommt vom Steuerberater, wird schon richtig sein. Nein, der Steuerberater schreibt dir nämlich rein, ja, in deinen Abschluss, wir haben den Abschluss gemäß den Vorgaben der Geschäftsführung erstellt. So, damit exkulpiert sich der liebe Herr Steuerberater, ja, und bringt dich in die volle Verantwortung und lässt dich dann natürlich noch gern eine Vollständigkeitserklärung unterschreiben, wo du bestätigst, dass du alles vollständig in deinen Büchern wiedergegeben hast. Und damit bist du alleiniger Verantwortlicher für deine Bücher. Vielleicht bist du so groß, dass die Bücher dann nochmal von einem Wirtschaftsprüfer geprüft werden, ja, dann hast du nochmal Glück gehabt. Ja, aber dass das manchmal auch nichts bringt, sehen wir ja gerade bei Wirecard, wo die Kollegen ich leider... Wirecard
bringen, ja.
Okay, also ich bin aus der Haftung da nicht raus. Also das muss man sich mal als Geschäftsführer auch deutlich vor Augen führen.
Ja, ja. Welche Steuer-, Wirtschafts- und Finanztrends beobachtest du aktuell, die Unternehmer im Blick haben sollten, zum Beispiel sowas wie Gesetzesänderungen oder internationale Entwicklungen?
Nun, ich sag mal so, die Welt wird immer kleiner, auch wenn wir momentan Bestrebungen haben, dass jeder wieder so seine nationalen Mauern hochzieht, aber gerade in der Finanzwelt ist das Ganze ja immer durchlässiger geworden und das nimmt immer mehr zu. Und das führt ja dann auch durch die Mechanismen des Marktes dazu, dass auch Politiker dann plötzlich zur Raison gezogen werden, weil sie gegen den Markt nicht ankommen. Ist ja auch ein regulatives Element, was wir da haben. So, und momentan haben wir aber oft dann dieses Störfeuer durch lokale Politik, insbesondere in den Vereinigten Staaten und China, die gerade uns Deutschen immer mehr zu schaffen machen. Nicht nur den Großkonzern, wo alle drüber reden, sondern auch den Mittelstand. Wobei der Mittelstand oft durch seine Größe dann flexibler ist und hier noch besser reagieren kann. Aber die Frage ist natürlich, wie lange das noch gut geht. So, das ist natürlich ein sehr negativer Trend, wo man als Unternehmensführer und geschäftsführender Gesellschafter dann wirklich auch darauf achten muss, dass man hier dann für sich rechtzeitig erkennt, in welchen Märkten kann ich noch wirklich erfolgreich tätig sein oder welche Märkte sollte ich einstellen, weil ich da nur noch den Euro wechsle oder sogar Verluste mache. So, das heißt, den Trend, den wir momentan beobachten, ist gerade in der Krise, dass immer mehr Unternehmer plötzlich wieder darauf achten, dass sie ihre Kennzahlen im Griff haben, dass sie ihre Zahlen im Griff haben und damit versuchen, mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen durch gewisse Kennzahlen und dann da auch gegensteuern.
Ja, jetzt haben wir hier so ein bisschen nicht den dystopischen Ausblick, weil du hast ja gleich gesagt, okay, übernehmt das Steuer wieder in die Hand und lasst euer Schiff nicht blind führen. Und wir haben unsere Folge jetzt genannt, wie optimiere ich Steuern und Gewinne. Gibt es jetzt noch so einen Aspekt, wo du sagst, naja, wir haben jetzt alles so ein bisschen touchiert, aber es gibt noch so einen Punkt, der ist mir total wichtig oder den würde ich gerne nochmal adressieren, weil das nochmal eine Relevanz hat.
Ja, es geht ja einfach darum, wenn man Gewinn- und Steueroptimierung wirklich nachhaltig betreiben will, dann muss ich bei mir im Unternehmen wirklich mir Gedanken darüber machen, wie ist mein Unternehmen momentan aufgebaut, welche Prozesse, Strukturen habe ich, inwiefern kann ich diese durch die KI optimieren und darauf aufbauen dann wirklich auch den Steuerprozess als Prozess als solche zu verstehen, wie ich den für mich positiv beeinflussen kann durch die richtige Gesellschaftsstruktur, die natürlich dann, wie wir jetzt hier gesehen haben, in Abhängigkeit von der mittel- und langfristigen Strategie ist und wo ich dann versuche, wirklich möglichst viel Liquidität in meinem Unternehmen zu behalten, um es dann im Unternehmen reinvestieren zu können oder es einfach zur Verfügung zu haben für Zeiten, wo es enger wird und wo ich dann auch nicht unbedingt das Geld an das Finanzamt abführe, sondern im Unternehmen behalte und damit Arbeitsplätze und das Fortbestehen des Unternehmens sichere.
Stark. Bevor wir jetzt mit dem Hauptteil abschließen, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir beide mit Eric Gold zum Beispiel auf einem Seminar sein werden, jetzt in einer Woche in der Nähe von Aschaffenburg. Wenn jetzt jemand Interesse hat an dem Seminar, wo könnt ihr denn Informationen finden?
Entweder den Link unter den Shownotes oder einfach bei mir auf die Webseite gehen, www.helmutbeck.com. Ja, dort findet man alle weitere Informationen.
Super. Vielen Dank, lieber Helmut, für diesen inhaltlichen Ausritt. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen ins Persönliche rein. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz, erreicht zu haben?
Berufliche.
Du kannst, wenn dir das Private leichter fällt, auch gerne das Private sagen.
Also, die berufliche Leistung, die in letzter Zeit ist wirklich, dass wir es geschafft haben, die Akquise neuer Mandanten nicht mehr auf dem altbewährten Weg zu tun, sondern dass wir wirklich hingegangen sind und gesagt haben, okay, wir versuchen mittels sozialen Medien und einem dementsprechend angepassten Vertriebsprozess neue Kunden zu gewinnen. Am Anfang war es wirklich schwer, aber mittlerweile muss ich sagen, funktioniert es wirklich gut. Und es ist deutlich einfacher als die Akquise, die wir früher betrieben haben, indem wir auf Seminare gegangen sind, IHK-Veranstaltungen und sonstiges, versucht haben, dort Kunden für uns zu gewinnen. Und es war zwar verdammt schwer, gerade im Marketing, aber ich muss sagen, heute, wenn ich mir das richtig anschaue, kommen wir auf diese Leistung schon sehr stolz an.
Ja, stark. Also ihr könnt Helmut auch auf allen möglichen Kanälen folgen, TikTok, Instagram etc. Ich glaube, einmal als der Finanzmentor, richtig?
Genau.
Also auch tagespolitische Statements findet man von ihm zu bestimmten politischen Entscheidungen, also recht steuerlich Fakten. Ziemlich spannend und immer so ein kleines Content-Format, wo man sich immer schön aufschlauen kann. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Schwarzer Gürtel im Brazilian Jiu-Jitsu.
Ein kurzer Weg. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Am meisten beeindruckt hat mich das Buch von Stephen Kotler, The Art of Impossible. Ein Buch, was jeder Unternehmer eigentlich mal gelesen haben sollte. Leider gibt es davon keine deutsche Übersetzung. Das zweite Buch ist von Arnold Schwarzenegger. Ich kenne nur den englischen Titel, Be Useful, ist glaube ich auch der deutsche Titel. Und das dritte Buch, natürlich deins.
Natürlich, welches? New Work und Resilienz, das aktuelle Buch natürlich, haben wir so oft zitiert.
Genau.
Zeitgemäß, tagesaktuell und bei Haufe zu erwerben. Richtige Antwort. Das war eine Testfrage. Du hast bestanden, Helmut. Du hättest bei den ersten beiden Fragen auch schon meine anderen beiden Bücher erwähnen können, aber Arnold Schwarzenegger ist okay. Und Stephen Kotler auch.
Kennst du das Buch?
Ich bin ja tatsächlich ein großer Schwarzenegger-Fan. Das klingt immer so plump, aber wenn man sich seine Vita durchliest, also ich finde ihn halt in vielerlei Hinsicht tatsächlich cool und er ist ein Unternehmer vom Herrn. Und ich habe erst gestern oder vorgestern wieder ein Reel von ihm gesehen, wo er gesagt hat, don't underestimate Marketing. Das heißt, Marketing ist auch der Hebel. Und der hatte damals, als er Maurer war, selber Bodybuilder-Zeitschriften vertrieben, Trainingspläne, die per Brief weggeschickt. Also er hat halt immer schon gearbeitet für seinen Erfolg, hat sich konsequent Pläne gemacht, Jahrespläne. Also da kann man auf so vielen Ebenen was abschauen. Und ich glaube auch politisch ist er jetzt ein positiver Faktor in den USA. Also von daher bin ich da ein großer Fan. Und Stephen Kotler ist natürlich mit seinem Marketing-Wissen und auch eine Größe, von daher starke Empfehlungen und natürlich New Work und Resilienz nicht zu vergessen. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Also es gab einen Glaubenssatz, der hieß, Junge, streng dich an, sonst wirst du nichts. Und der hat mich anscheinend sehr geprägt, weil ich habe sehr oft Situationen gehabt, wo ich Erfolge, die ich mit Leichtigkeit erzielt habe, nicht genießen konnte. Und bei mir müssen Erfolge immer hart erkämpft sein, was natürlich auch nicht gesund ist. Aber
darum kämpfst du mal gegen mich.
Genau. Vielleicht genau daran.
Ja, Entschuldigung. Für den Zuhörer, da das ein Audioformat ist, uns unterscheiden circa 70 Kilo, würde ich behaupten. Oder 60.
Zu irgendeiner Frage, wer hat mehr?
Okay, und welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Dranbleiben.
Schön. Was ist das Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Naja, ich bin ja in Kolumbien groß geworden Und ein Lieblingsfoto ist wirklich, wo meine Großeltern und wir Cousins, also wir vier Cousins waren wir insgesamt, wirklich in einer selbstgebauten Baumhütte runterwinken. Und man muss dazu sagen, 10 Minuten später ist diese Baumhütte eingekracht. Es ist niemandem was passiert, aber wir strahlen so fröhlich und wenig später macht es Bums.
Bringt uns gleich zur Folgefrage. Ich bin gespannt, das ist eine bewusst offene Frage. Welches ist der Ausgangsort deiner Lebensreise?
Der Ausgangsort meiner Lebensreise? Boah, das ist echt... Hätte ich mir mal die Fragen vorher durchlesen. Na, ich würde schon sagen Bogota, Kolumbien.
Mhm. Mal gucken, ob die Antwort immer noch die gleiche ist. Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Im Wald.
Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Großzügigkeit, liebenswürdig, unterstützend, immer ein offenes Ohr für mich. Mhm.
Gut. Grüße gehen raus, Eric. Spaß. was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Also erstens ganz klar dranbleiben. Zweitens, lerne richtig zu delegieren und zu kontrollieren. Also ich meine damit das Arbeitsergebnis. Und drittens, was sind die richtigen Routinen, um sich weiterzuentwickeln? Sei es als Unternehmer, sei es als Privatmensch, sei es als Ehemann, sei es als Vater. Ja.
Find mega stark, weil das ist auch immer dieses Next Level. Wo steht man? Finde ich stark. Welche Menschen inspirieren dich?
Also es gibt jetzt nicht den, der, ich sage, der war die Inspiration, aber ich muss schon sagen, dass Unternehmer generell mich sehr inspirieren. Insbesondere Unternehmer, die etwas gewagt haben, wo jeder gesagt hat, das wird nicht erfolgreich. Und auch wenn er jetzt politisch vielleicht nicht immer opportun ist, aber wer das ja wirklich exzellent beherrscht, ist Elon Musk. Ich meine, wenn man sich mal anschaut, was für Unternehmen der in den letzten 15 Jahren aufgebaut hat, muss man schon sagen, hat das ja auch nur funktioniert, weil er wirklich dahinter auch eine gewisse Motivation hat, die ihn jeden Morgen um früh aufstehen lässt und bis spät in die Nacht arbeiten lässt und dort nicht nachlässt, obwohl er ja mittlerweile der reichste Mensch der Welt ist. Ne?
Ja, richtig hungry. Oder getrieben oder angetrieben oder motiviert, ja, genau.
Ja, natürlich, das spielt ja schon eine gewisse Rolle.
Vielleicht ist das auch schon die Antwort auf die nächste Frage. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Also ich glaube mit Arnold Schwarzenegger. Warum? Weil der wirklich jemand ist, der aus einem kleinen österreichischen Dorf es geschafft hat, Gouverneur in Los Angeles zu werden. Dabei noch mega Schauspieler, Bodybuilder, Weltmeister und so weiter und so fort war. Also das ist schon sehr beeindruckend.
Und wäre ja nicht Österreicher, sondern Amerikaner, wäre vermutlich auch Präsident gewesen. Ne? Also es ist ja nur nicht Präsident, weil er nicht Amerikaner ist, gebürtiger. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Arbeite mehr an Prozessen und Systemen.
Hätte der junge Helmut das gern gehört? Okay. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Naja, dass man es wirklich geschafft hat, Unternehmern, gerade hier in Deutschland, so zu helfen, dass man das dadurch Produktivität ist vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber ich sag mal so, Unternehmer sind diejenigen, die wirklich in der Welt was verändern können. So. Und gerade in so Krisen wie Corona haben wir ja gemerkt, dass wenn der Staat dort eingegriffen hat, ist es in die Hose gegangen, hat man es privaten Unternehmern überlassen und hat die nicht großartig eingeengt. Siehe das Immigranten-Ehepaar aus der Türkei, was hier dann auch ein entsprechend erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat, dass dann sehr wohl die Wirtschaft, auch wenn das viele sozialdemokratische Politiker nicht so sehen, aber dass dann viele Unternehmer zum Wohle der gesamten Bevölkerung Dinge und Mittel entwickeln, die die Welt deutlich besser machen. So, und diese Unternehmer werden in Deutschland nicht besonders geschätzt, nicht besonders unterstützt. Und ich möchte schon dazu beitragen, gerade diesen Unternehmern zu helfen, dass sie ihre Produkte, ihre Dienstleistungen wirklich entwickeln können und dort möglichst wenig durch Bürokratie oder Steuern behindert werden.
Ja, ja. Also ich durfte ja 3,5 Jahre für BioNTech als Berater arbeiten und durfte Uğur, Sahin und Özlem kennenlernen. Von daher bin ich da sehr bei dir, was dieses Project Lightspeed betrifft. Und das sind auch tatsächlich zwei sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeiten. Von daher fühle ich sehr stark mit dir.
Wie hieß die Konkurrenzfirma, die vom deutschen Staat dann übernommen?
CureVac, ne?
Ja. Genau, ja. Und da kann man deutlich sehen, was passiert, wenn der Staat versucht, Unternehmer zu werden. Ja, das ist nicht so erfolgreich.
Wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Habe ich nicht.
Habe ich nicht. Habe ich echt nicht, finde ich gut. Steuern sind zu komplex, um sie mit einem Satz zusammenzufassen.
Nein, doch, ich habe eins. Ich habe eins, ja. Das haben wir auch hier bei uns auf den Bändern, jetzt auf die Firmenbänder geschrieben und das lautet: Umsatz kommt von Umsätzen.
Umsatz kommt von Umsätzen, das ist ein schöner Schlusssatz. Lieber Helmut, vielen, vielen lieben Dank für dieses kurzweilige, informative und sehr unterhaltsame Interview zum Thema Wie kann ich Gewinne und Steuer optimieren? Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Lieber Dani, es war mir eine Ehre und es hat mir auch eine Menge Spaß gemacht.
Tschüss.
Ciao.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.